WDR 5. Neugier genügt.
Die ehemaligen Steinbrüche in Wülfrath im Bergischen Land. Heute sind sie ein Paradies für Birdwatcher. Dort wächst rund um einen türkisblauen Grundwassersee mit schroffen Steilwandufern ein Mischwald mit viel Gebüsch. Umgeben von einer vielbefahrenen Ringstraße drumherum liegt hier das Naturschutzgebiet Schlupkoten. Einer der Lieblingsorte von Peter Mallen. Der promovierte Ornithologe kennt hier scheinbar jeden Vogel.
Eine Amsel einfach im Hintergrund. Ein Männchen sitzt da hinten irgendwo am Gebüsch. Das ist eine Mönchsgrasmücke und gerade eben haben wir noch ein Rotkehlchen hier vorne gehört. Also ich habe irgendwann angefangen.
Peter Mallen hält inne und die Hand in die Luft.
Zaunkönig da oben. Also ich habe irgendwann angefangen, ich glaube als Sechsjähriger schon, mich für Vögel zu interessieren. Und dann bin ich in den Wald raus. Ich habe damals im Schwarzwald gewohnt. Und da gab es einfach massenhaft Vögel. Und dann bin ich vor die Tür gegangen und habe mich gewundert, was ist denn das für ein Vogel, der da singt? Und habe angefangen, den Vögeln nachzugehen und habe es quasi so gelernt.
Peter Mallen geht langsam und bleibt immer wieder stehen. Den Blick hoch in die Baumkronen, das Handy in der Hand. Denn darauf ist eine App, auf die er sehr stolz ist. Die kostenlose Vogelwelt-App für den NABU, den Naturschutzbund Deutschland. Die haben er und sein 10-köpfiges Team zusammen entwickelt, hier in Wülfrath. Und in diesen Tagen kommen einige Zusatzfunktionen raus, sogenannte In-Apps, mit der zum Beispiel Vogelstimmen genau bestimmt werden können. Ein großer Erfolg. Birdwatching für alle. Das ist Peter Mallens Mission.
Also ich bin wirklich echt der Überzeugung, dass man die jungen Leute einfach einfangen muss. Und zwar genau mit solchen digitalen Dingen eben wie Apps und sie dann für die Natur begeistern muss. Besser als von oben auf oktroyiert der Lehrer sagt, man muss dieses und jenes tun. Das, glaube ich, hat noch nie so in keinem Jahrhundert funktioniert.
In Turnschuhen, mit fröhlichem Grinsen und aufmerksamem Blick, geht Peter Mallen weiter. Er ist halb Wülfrater, halb Schotte. Die Technikaversion vieler deutscher Freunde kann er überhaupt nicht verstehen. Wald und Apps, mit all ihren Möglichkeiten, das passt für ihn super zusammen. Weil die kleinen Handyprogramme eine lockere und verspielte Herangehensweise an Naturbeobachtung bieten. Jetzt hat er gerade einen ganzen Schwarm von kleinen Meisen entdeckt.
Das sind Schwanzmeisen. Die sind meistens im Schwarm, fliegen die um einen herum und die haben ein ganz, ganz hohes Piepsen, was die so von sich geben. Und die sind auch meistens schnell wieder weg, so wie jetzt.
Aber Peter Mallen war schneller. Jetzt macht er den ersten App-Test. Er hat es gerade noch so geschafft, eine Schwanzmeise zu fotografieren.
Also wirklich ein Schrottfoto, aber mit dem Handy halt. Ne? Und die ist da im Geäst rumgehüpft. Und jetzt, wenn man die halt groß macht und sagt, man drückt auf Bestimmen, nicht, dass das funktioniert, ist ein Wunder, weil hier sind 308 Vogelarten drin. Aber es hat es auf Platz 1 gekriegt. Automatische Bilderkennung, Vogelbilderkennung.
Ein Foto einer Schwanzmeise erscheint auf seinem Display. Wenn er darauf klickt, öffnet sich eine Tafel, wie in einem Vogelbestimmungsbuch in modern. Mit freigestellten Fotos von Schwanzmeisen und einem ausführlichen Porträt über die Schwanzmeise an sich, ihre Brut und ihr Vorkommen in Deutschland.
Und hier sind jetzt alle 308 Arten drin und auch die einzelnen Morphen. Also das heißt, man kann auch eine Mittelmeermöwe im zweiten Winterkleid hiermit bestimmen. Und das ist etwas, was wirklich eine Herausforderung war, sowas zu entwickeln, dass eben auch wirklich die seltenen Vögel und die seltenen Gefiederkleider mit einer Präzision auch von über 99% erkannt werden.
Sichtlich stolz lässt Peter Mallen das Handy wieder sinken und geht weiter durch den Wald. Die Apps, die er und sein Team entwickelt haben, zählen zu den besten Naturkunde-Apps in ganz Europa. Allein die App vom NABU, die es erst seit 2,5 Jahren gibt, ist gut 1 Million Mal runtergeladen worden und damit an allen Naturkunde-Apps vorbeigezogen. Das ist ein Riesenerfolg für das 10-köpfige Team rund um Peter Mallen und für viele eine große Überraschung, denn fast niemand wollte zu Beginn mit ihnen zusammenarbeiten.
Ja, wir haben angefangen, als wirklich alle noch gelacht haben darüber und es war am Anfang natürlich wirklich auch ein Durchbeißen, weil wir haben an diese Vision und diese Idee geglaubt.
Erfolg für jemanden, der schon von klein auf als ziemlicher Nerd galt.
Ich glaube, ich war da eher der Außenseiter in der Familie. Das war schon ein bisschen ein verrücktes Hobby, was ich damals hatte mit dem Vogel beobachten und Federn habe ich angefangen zu sammeln und dann habe ich angefangen, Tiere zu präparieren und so etwas. Und dann, also meine Eltern sind schon zwischendurch wirklich wahnsinnig geworden, wenn man dann irgendwo reingekommen ist und dann lag da ein Vogel zerfleddert auf dem Schreibtisch und eigentlich lagen die Mathematik-Hausaufgaben daneben, die ich eigentlich hätte machen sollen. Und dann ist es über die Schulzeit weitergegangen, aber das war dann auch schon so, wenn dann ein Buntspecht gegen die Scheibe geflogen ist, dann kam auf einmal durch die Lautsprecherdurchsage, ach Peter, bitte einmal ins Lehrerzimmer, da ist ein Vogel gegen die Scheibe geknallt. Und dann hatte ich auf einmal 10 Minuten schulfrei, was mir Spaß gemacht hat. Und ich konnte diesen Vogel abholen und dann auch bestimmen. Manchmal war der auch nur verletzt.
Vogelkunde ist noch immer Peter Mahlens Leidenschaft. Heute sitzt der promovierte Ornithologe dazu viel am Schreibtisch. Darum freut er sich, die neuen App-Funktionen vorzuführen und endlich mal wieder im Wald zu sein. Von einer großen Fläche voller Brombeersträucher kommt ein sehr melodischer Gesang, eine Mönchsgrasmücke.
Es sind eigentlich eher langweilig bräunlich-graue Vögel. In diesem Fall ist der Vogel grau und hat eine schwarze Kopfplatte, das Männchen, und das Weibchen hat eine braune Kopfplatte. Und es ist ein Vogel, der eigentlich versteckt im Gebüsch lebt und von dort aus singt. Und dann ist das einer von diesen Vögeln, wo man sich denkt, Mensch, der hat einen tollen melodischen Gesang, was zum Teufel ist das denn für einer?
Die Mönchsgrasmücke singt noch einmal und Peter Mahlen dreht sein Handy rum mit dem Mikrofon in Richtung Brombeersträucher und drückt auf einen dicken, roten, runden Kreis auf seinem Display. Er hält den Finger auf den Mund und starrt aufs Display. Dort erscheinen die Töne als Bild, als blaue Wellen, ein Spektrogramm.
So, und wenn man dann die Stimme aufgenommen hat, dann muss man eben mit dem Finger nach rechts streichen und das Spektrogramm auswählen, wo der Vogel eben gesungen hat, und dann drückt man auf den großen blauen Knopf Erkennen. Und da kommt dann tatsächlich oben als allererstes, so wie es sein soll, die Mönchsgrasmücke. Und dann kann man hier eben auf die Mönchsgrasmücke drehen und dann kann man dort auf die Stimmen draufdrücken und kann auch vergleichen.
Eindeutig ein Treffer. Wieder erscheint eine Tafel voller Bilder und Infos auf dem Display. Sogar die Farbe und die Anzahl der Eier, die der Vogel legt, ist aufgeführt. Peter Mahlen geht jetzt auf eine Gruppe Nadelbäume zu und bückt sich plötzlich.
Das hier ist eine Feder zum Beispiel jetzt. Und zwar von einer Amsel. Nichts wirklich Aufregendes. Aber was interessant ist, man kann hier am Anfang der Feder beim Kiel erkennen, dass da noch... Der steckt noch in der Federhülse, und zwar in diesem etwas rundlichen Teil. Und das bedeutet darauf hin, dass es ein Jungvogel ist. Das heißt, dieser Vogel ist, der ist also in diesem Jahr geschlüpft. Aber er ist schon gerupft worden, wie man sieht. Und was anderes kann man erkennen, und zwar ist die Feder ist abgebissen worden. Kann man hier sehen. Der Kiel geht nicht zu Ende. Das bedeutet, das ist ein Säugetier gewesen, was den Vogel gerupft hat. Weil ein Vogel macht das nicht. Ein Vogel weiß ganz genau, wie eine Feder aus dem anderen Gefieder rauszurupfen geht. Das kann also entweder ein Fuchs gewesen sein oder eine Katze oder ein anderes Säugetier. Irgendwas, was dieses Tier hier gerupft hat. Wenn man hier weiter rumguckt, dann sieht man hier auf dem Fichtenwaldboden noch weitere Federn. Auch hier zum Beispiel, das gehört auch dazu. Das ist eine Handschwinge. Das sind beides Handschwingen. Das ist eine innere Handschwinge, das ist eine äußere Handschwinge. Die liegen also so aufeinander. Und dann kann man sich schon so ein bisschen erahnen, wie der Flügel weitergeht. Und da wir gerade eben einen Fuchsbau gesehen haben, haben wir die ganze Geschichte an zwei Federn jetzt hier ablesen können, was mit diesem Vogel hier passiert ist.
Das ist mal eine genaue Beobachtung. Die Grundlage eines klassischen Wissenschaftlers. Und die soll sich auch in der App widerspiegeln. Es gibt dort 308 ausführliche Vogelporträts mit klassischen Infos. Aber auch Videoszenen all dieser Arten von einer halben Minute und länger, auf denen dann Schwanzmeisen brüten, Amseln ein Wasserbad nehmen oder Zaunkönige selbstbewusst singen. Und seit ein paar Tagen gibt es noch eine ganz neue Möglichkeit, die 3D-Projektion. Wer sich einen bestimmten Vogel näher ansehen möchte, kann ihn in 3D von allen Seiten betrachten. Man kann ein freigestelltes Foto im Display drehen und kopfüber betrachten von oben oder unten, oder aber die eigene Hand ins Bild halten und ein Foto machen. Oder die Schulter der Tochter oder Freundin. Oder von der Schaukel auf dem Spielplatz. Und wenn man dann das Handy ein bisschen hin und her wackelt, kann die App eine Augmented Reality aufbauen. Dann erscheinen ganz viele gelbe Punkte auf dem Display. Und dann kann ich den Vogel dort hinsetzen, in 3D. Den kann eine Person dann im Bild auch streicheln. Alles nur im Handy-Display, aber davon kann man ein Foto machen. Ein Selfie mit dem Kormoran oder der Waldohreule in Echtgröße. Eine sehr spielerische Art zu lernen, wie klein ein Zaunkönig und wie riesig ein Graureiher ist.
Das Wichtige dabei ist, dass der Vogel eben realistisch aussieht, dass es eben kein Disney-Vogel ist, ne? Wie auch in zahlreichen Filmen, ne? Wo die Leute denken, ja, da ist aber eine ganz realistische Schneeeule oder was. Das ist in Wirklichkeit, wenn ein Ornithologe sich das anguckt, denkt er, um Gottes Willen, so, der Vogel kann gar nicht fliegen, so wie die Federn angeordnet sind. Die Leute gucken sich die Morphologie der Tiere einfach nicht an, wie die Federn liegen. Die liegen ja nicht zufällig einfach irgendwelche Federn übereinander, sondern die sind dachziegelartig übereinander. Und dann haben die Handschwingen und die Armschwingen sind unterschiedlich angeordnet. Das ist, also da muss man ganz genau drauf achten. Und die haben auch nicht mal 10 und mal 20 Federn. Das ist artspezifisch, wie das ist. Ne? Und wenn man sich das nicht genau anguckt und wenn das nicht genau nachmodelliert wird, dann ist es einfach unrealistisch. Und wir wollen wirklich lebensechte Vögel hier modellieren. Und ich glaube, das kann man dann auch sehen, wenn man die sich vor sich hin projiziert.
Mit dieser kleinen Spielerei sind Peter Mullen und sein Think Tank Sunbird die allerersten unter den Naturkunde-Apps. Schneller als Google, die zugegeben den Natur-App-Markt nicht als erstes im Blick hatten. Science Fiction für Vögel. Gemacht in einem der beschaulichsten Orte Wülfraths, rund um den Kirchplatz, in einem jahrhundertealten Fachwerkhaus. Hier trifft knarrende Holztreppe auf Hochleistungsserver. Bücherwände mit kunstvollen Bestimmungsbüchern auf Gigabit-Internetleitung. Und gemütliche Wohnzimmeratmosphäre auf Hightech. Auf dem Sofa unter der Dachschräge sitzen Designerin Carla Matosic und der Entwickler und Programmierer Chris Greendike im Sonnenlicht. Beide in Karohemd und Jeans. Er 31, sie 32 Jahre alt. Die anderen aus dem sehr internationalen kleinen Team sind im Homeoffice. Carla Matosic ist eigentlich Krankenschwester. Zum App-Design ist sie als Quereinsteigerin gekommen. Sie kleidet die Vögel in 3D für die Nabo-App ein. Auf ihrem Bildschirm erscheint ein weißer Rohling einer Möwe. Sie kann ihn in einem Fadenkreuz hin und her drehen, in 3D, und dann mit Fotos quasi ankleiden.
Du könntest den jetzt irgendwie durch die Gegend schieben, du kannst ihn hoch skalieren, größer machen, kleiner machen, Fummelarbeit auch, aber ja, so sieht er dann im Endeffekt aus. Jetzt hat er noch keine Augen, die können wir dem auch noch machen.
Nicht nur bei den Singvögeln ist das Team darauf aus, exakt und wissenschaftlich zu arbeiten. Auch bei den rund 100 anderen Apps ist ihnen immer wichtig, die Tiere so genau und sorgfältig darzustellen wie möglich. Carla Matosic findet das wichtig.
Das ist auch so eine spielerische Art und Weise, auch jüngere Leute von Natur zu begeistern. Selbst Käfer, das ja auch mein Thema nicht immer ganz so war, der Peter lacht. Wir haben ja auch eine Caterpillar-App, das hat mich auch zum Schwitzen gebracht, an dem Design zu arbeiten, weil man natürlich dann sehr nah an diesen Raupen dran ist. Aber auch selbst das ist eine wunderschöne App geworden.
Neben ihr auf dem Sofa sitzt Chris Greendike. Der Amerikaner aus North Carolina lebt seit 7 Jahren in Köln. Er programmiert die Vogelgerüste, die Carla dann einkleidet. Was den gut ausgebildeten Programmierer hier in Wülfrath in diesem kleinen Team begeistert, ist vor allem, wie er hier mit künstlicher Intelligenz arbeiten kann, kurz KI.
Was ganz spannend ist, und das ist, wo wir auf KI arbeiten, was ganz cool damit, also für Leute, die nicht selber programmieren, aber auch ein bisschen interessiert in Technologie sind, allgemein, ist, dass das ist eine Art von KI, das auch ganz, also sauber ist. Man liest viel von also Face Recognition heute und viele, die schreckliche Sachen, das auch dahinter steht. Und hier haben wir die Möglichkeit, diese Technologie in so eine nette Umgebung zu machen.
Und das in einem Sektor, der wächst. Die Klimakrise, das Insektensterben, das Verschwinden der Vögel, all das führt zu mehr Interesse an der Natur vor der Tür.
Das wächst immer weiterhin und weiterhin. Also ich glaube, besonders die ganz junge Generation gibt viel mehr Achtsamkeit dazu. Und das ist interessant für uns, weil eigentlich vorher war die große Interessegruppe auf was wir machen, immer die ältere Gruppe, aber wenn wir gucken durch die Nummer, das ändert sich schnell und man sieht das eigentlich, dass mehr jüngere Leute haben auch Interesse an dieser Topic. Von 21 bis 30, also diese sehen wir durch die Jahre, dass das springt immer weiter und weiter größer.
Ja, just
Yeah, okay, fine. Then what else?
I have the picture, of course, from Carla. I didn't know like
that. Teambesprechung auf dem Sofa. Auf einem riesen Flachbildschirm leuchten Bilder einer Wildbiene für die nächste App. Dass das Team heute so erfolgreich werden würde, dass ihre Apps millionenfach heruntergeladen würden, das hätten sie auch nicht erwartet, als sie anfingen mit der ersten Vogelstimmen-ID-App vor 9 Jahren. Aber einfach ist es auch heute nicht. Oft finanzieren sie eine App auf eigene Kosten vor und hoffen, dass sie, ähnlich wie bei Spielen, die immensen Entwicklungskosten über zahlungspflichtige Zusatzfunktionen wieder reinbekommen. Aber manchmal bringt kurz vor ihrem Launch eine Universität eine komplett kostenlose App zu genau demselben Thema raus. Und dann war die Arbeit von 1-2 Jahren womöglich umsonst. Gestaltungsarbeit und Programmierarbeit.
Die meisten Leute haben gar keine Vorstellung, wie kompliziert es ist, eine App zu bauen. Das ist unfassbar kompliziert. Es ist nicht eine andere Webseite oder einfach eine Webseite fürs Handy, wie viele glauben. Das ist einfach ein sehr, sehr komplexes Stück Software. Und die Entwickler stehen immer im Schatten von Apple und von Android, also von Google, denn wenn die ein Update rausbringen, dann müssen alle Entwickler springen. Man kann also nicht sagen, nee, also wartet noch mal ein bisschen damit mit dem Update, weil wir haben da gerade noch was fertig zu programmieren mit dem alten Software Development Kit, wie das dann so schön heißt. Nein, das geht nicht. Da nehmen die keine Rücksicht drauf. Und dann steht man da und auf einmal funktioniert die App nicht mehr. Also da muss man also wahnsinnig viel Updates machen. Man muss zusehen, dass auf diesem winzigen Screen, den die meisten Handys ja haben, ein Interface baut, was auch selbsterklärend ist. Weil niemand möchte gerne eine lange Gebrauchsanleitung lesen. Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Und aus diesem Grund ist es, also für uns, die natürlich davon leben wollen, unabdingbar, dass die Apps was kosten.
Apps als Schlüssel zum Naturbeobachten. Dazu scheint jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu sein.
Es gibt einen Riesenboom, was Vögelbeobachten angeht, was Spazieren angeht, gerade in Corona, weil viele Leute zur Ruhe kommen und auch sonst einfach keine Events offen haben. Und wir merken das natürlich auch massiv an den Downloadzahlen der Apps. Man merkt auch an den Verwendungszahlen, dass die Leute die App benutzen. Die verwenden die dann richtig, dann führen die akribisch ihre Listen, dann haben die mehrere Listen für verschiedene Habitate, wo sie eben gerne spazieren gehen. Manche nehmen auch Bilder auf, manche bestimmen eben Fotos durch die App und so und dergleichen. Und man merkt schon wirklich einen deutlichen Anstieg der Benutzerzahlen und der Verwendung. Und es ist einfach die Zukunft. Und ich glaube, wenn man die Leute begeistern möchte eben für die Natur, die heranwachsende Generation, dann ist es unabdingbar, dass es sehr gute Bestimmungs-Apps eben gibt. Und das ist, worauf wir uns spezialisiert haben.
WDR 5